Yes.
Haben es geschafft.
Mm. Herzlich willkommen zu einer Special Sonderausgabe. Folge. Wir sind mal wieder dabei, was zu besprechen, was gerade in den popkulturellen Medien seinen Weg macht. Und ich dachte mir, warum nicht?
Wir machen nämlich jetzt ein neues Format, eine Überzeugungsfolge.
Nice. Wie das wird. Weil ich habe am Wochenende The Irishman gesehen, der gerade auf Netflix released wurde, vor ein paar Tagen.
Genau.
Und du nicht?
Ich nicht. Ich habe einen Mafia-Film gesehen, und zwar den Paten endlich.
Wir haben beide was mit Al Pacino gesehen.
Das ist ja schon mal was. Ja, und da war mir das dann zu viel, den Irishman jetzt noch direkt hinterher zu gucken. Ich dachte mir, einmal männliches Ego reicht.
Was? Nochmal ein 3,5-Stunden-Film reicht nicht?
Ja, das ist mir dann doch zu viel gewesen. Am Wochenende habe ich lieber nochmal 20 Folgen Archer gesehen.
Sehr gut.
Auch okay. Auch männliche Egos. Auch okay. Nicht nur, aber auch.
Aber immerhin hast du was von deiner List of Shame abgearbeitet. The Godfather.
Ja, ja. Ja. Bin total überzeugt jetzt.
Ja.
Aber jetzt werden endlich hoffentlich im Büro meine Filmempfehlungen von dem einen oder anderen ernster genommen, weil ich den Paten jetzt gesehen habe.
Jetzt, wo du den Klassiker kennst. Was ist dein Fazit, dein schnelles für den Paten?
Ja, gut. Ist gut. Also. Nein. Nein, ist ein guter Film, aber es also vielleicht bin ich aber auch viel zu spät dran für den Hype.
Ist halt auch eine andere Art von Film.
Ja, also
auch, weil der funktioniert schon anders als so ein. Ja, wir sind jetzt auch nicht so die Mega-Blockbuster-Gänge, aber ich meine, so ein Marvel-Avengers-Film und ein Godfather, was wahrscheinlich ähnlicher Hype-Level zu der Zeit war, ist schon ein Unterschied.
Ja, deshalb, ich habe es auch im Endeffekt gesehen, weil jetzt gerade diese große Diskussion losgebrochen ist, von wegen Marvel-Filme sind kein Kino, sind kein Cinema.
Von Herrn Scorsese
unter himself. Umständen auch, unter anderem auch, genau.
Deswegen gibt es da so schon grandiose Memes, wo zum Beispiel eine Videothek eine ganze Ecke von Marvel-Filmen hat und dann Scorsese's Top-Picks.
Ja, die Diskussion ist natürlich schon berechtigt, es ist halt was ganz anderes, aber Kino ist auch immer Unterhaltungsformat und Marvel unterhält halt auch und deshalb finde ich es, also ja, handwerklich ist es was anderes, aber ich finde es schwierig halt zu sagen, das eine ist kein Kino und das andere schon, also das ist so eine arrogante Sichtweise auf die Dinge, weil klar, das sind beides Massenphänomene, aber
ich glaube, da kann man auch in beide Richtungen argumentieren, weil Scorsese eigentlich auch immer wieder einen ähnlichen Film macht. Mhm. Alle sein, quasi, weil ich meine jetzt so Marvel oder gerade die ganze das Marvel DCU ist ja so nach einem Rezept aufgebaut und es funktioniert halt mittlerweile. Man hat gemerkt nach dem Iron Man, okay, so funktioniert ein
Massenfilm auch, ne?
Ja, so ein Film für die Nerdmasse. Und den kannst du halt immer wieder bringen und so ähnliche Punkte. Aber dasselbe macht Scorsese halt auch mit seinen Gangsterfilmen. Also Irishman ist jetzt nicht viel anders als Goodfellas, möchte ich jetzt mal behaupten. Mhm. Oder sogar Casino. Also deswegen, lehnt er sich da jetzt groß aus dem Fenster und sagt, hier, ne, komisch, Comicbuchverfilmung oder Superheldenfilme sind keine richtigen Kinofilme. Aus seiner Perspektive wahrscheinlich kennt er die alten Batman-Verfilmungen und denkt sich halt, okay, das ist halt neben Kino und richtige Filme sind
erzählen richtige sind
Titanic,
Geschichte.
Sind Goodfellas und wie auch immer.
Ja, also also es sind halt unterschiedliche Arten von Filmen. Ich finde es ein bisschen überheblich zu sagen, das eine ist kein Kinoerlebnis. Ja. Also das finde ich ein bisschen schwierig, weil beide Formate für sich funktionieren natürlich ausgezeichnet im Kino.
Deswegen wird jetzt auch Scorsese auch schön auf die Schippe genommen von einigen im Social-Media-Bereich, weil sein Film jetzt ja auf Netflix verfügbar ist und nur eine Limited-Ausstrahlung im Kino hatte. Mhm.
Auch nur natürlich, um sich für die Academy Awards zu qualifizieren.
Ja, und auch, weil er natürlich seine Filme im Kino sehen möchte, was ja jetzt verständlich ist. Aber jetzt, wo er halt auf Netflix verfügbar ist, können halt Leute sich das Ding auf dem iPod angucken und schreiben da drunter.
Oder auf der Apple Watch.
Oder auf der Apple Watch und schreiben da natürlich da drunter Watching the Irishman, how Scorsese intended it. Und er denkt sich halt,
nein.
Musst du auf den großen Leinwand gucken.
Ja, aber dann sollte man halt auch den Mumm haben, dass mit einem Produktionsstudio zu machen, die halt.
Keins der Produktionsstudios wollte, dass dieses Format so aufnehmen, wie er sich das vorgestellt hat. Da können wir jetzt später nochmal kurz zu kommen, weil ich so ein paar kleine Fun-Run-Fakten hatte.
Genau.
Warum es dann im Endeffekt Netflix geworden ist.
Ja.
Aber
genau, erstmal, fang mal an, überzeug mich, The Irishman zu
gucken. Wir fangen genau erstmal ganz vorne an. herzlich willkommen, Ann-Sophie, du wieder hier.
Ich wieder hier und neben mir, Raphael, du auch wieder hier.
Cool, jetzt kennt ihr uns. Wow. Starten wir in. Damenkino. Okay, Irishman, kurz zu den Randfakten, bevor ich dich überzeugen werde, diesen Film am Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer, zu gucken.
Weil drei Stunden, da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit für, ne?
Genau, da kann man nämlich auch später noch kurz erklären, wie man den zum Beispiel auch gucken kann, weil es gibt da auch schon ein paar Ideen, wie man den in einem Miniserienformat gucken kann und auch, warum Scorsese daraus keine Serie machen wollte, weil diese Frage hat er auch schon beantwortet.
Okay.
Genau, Deutschlandstart 27. November, also ab, wenn diese Folge live ist, auch auf Netflix überall verfügbar und bestimmt Millionen schon gesehen.
Mhm.
Also wer Bock auf The Irishman hat und ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn auch gucken jetzt.
Überall, wo es Netflix gibt.
Überall in den Geschäften, wo es Netflix zu kaufen gibt.
Mhm.
Ganz, ganz kurze Randinfo zur Story. Es ist eine reale Story, die mal passiert ist. Soweit ich das mitbekommen habe. Und zumindest gibt es, oder es ist ein Buch, ach scheiße, jetzt habe ich jetzt nicht die ganz klaren...
Also es gibt eine Basis
für es ist eine Geschichte. Grundlage vorhanden, warum, aber ich habe eben noch Bilder gesehen von den reellen Personen. Also ich glaube, das ist wirklich passiert. Based on true events.
On events.
Ja. Und das, wie es bei IMDb steht, möchte ich jetzt gar nicht so weit sagen. Also für die Leute, die Spoiler... Nicht
aber
so.
Gib doch mal so eine Grube, also worum geht es denn grundsätzlich?
Überhaupt? Grundsätzlich ist es die Geschichte von einem Truck-Lieferanten, der in das Mafia-Business einsteigt. Und wie er so schön sagt, I heard you paint houses.
Mhm.
Das eine ist das Töten von Menschen, paint houses. Und das andere ist, was er sagt, I do my own carpentry as well, ist das Aufräumen von diesen besagten Tatorten.
Mhm.
Also es ist mal schön umschrieben, weil da geht es auch um Politik. Und wie
also Sopranos meets Tatortreiniger.
Well, ja gut, du siehst jetzt nicht, wie die wirklich den Tatort reinigen, großartig, aber so ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist es so in diese ganz klare Mob-Szene, das ist nichts Neues. Deswegen sage ich, es ist eigentlich ein Goodfellas 2.0, weil du hast ähnliche Charaktere, du hast ähnliche Dynamiken in dem ganzen Film.
Männliche Egos
und in dem Fall sogar noch viel mehr, weil das wird auch hier kritisiert, dass die Rolle von den Frauen sehr gering ist und von den Leuten, die da mitspielen, die haben auch sehr wenig Screentime und reden auch sehr wenig.
Mhm. Also wie beim Paten, da ist ja auch nix.
Wobei hier hat es wahrscheinlich einen Grund, weil unser Hauptcharakter, Frank Sheeran, der quasi seine Geschichte hier erzählt, der Truckdriver, erzählt halt seine Sichtweise aus dieser ganzen Geschichte und wir wissen nicht genau, wem er es erzählt, ob er es sich selber erzählt oder wie auch immer, er erzählt auf jeden Fall. Und er ist halt so wirklich in diese Mob-Szene komplett rein und seine Familie ist dann schon raus aus dem Punkt, wobei bei Goodfellas geht es halt um die ganze Familie in sich und natürlich als Statussymbol einer der Gangster zu sein.
Mhm.
Also es ist auch schon ähnlich, aber hier ist es viel mehr der Job an sich. Ja.
Wie wir eben schon gesagt haben, Martin Scorsese.
Genau, ein Martin Scorsese-Film. Wer ihn noch nicht kennt, welche Filme hat er denn gemacht? Er war zum Beispiel letztens. Es dauert immer ein paar Jährchen, bis so ein Film rauskommt. Aber The Wolf of Wall Street ist auch von Martin Scorsese. Der ist, glaube ich, ganz gut rumgekommen. Genau.
Shutter Island hat er gemacht.
Shutter Island, sehr schöner Film.
Departed hat er gemacht.
Mhm.
Goodfellas hast du gerade schon erwähnt.
Genau.
Und sehr berühmt natürlich auch Taxi Driver.
Taxi Driver.
Also nur noch mal, um eine Klammer drum zu machen.
In Anführungsstrichen Egos.
Männerfilme. Also
ja.
Nicht, dass das wertend ist oder schlecht ist. Weil ich denke ja auch immer, jeder soll bei dem bleiben, was er am besten versteht. Deshalb Mann versteht man natürlich am besten, wird gesagt. Also es wäre ein bisschen falsch, wenn er jetzt einen Film über
und er da ja auch
weibliche Psyche machen würde.
Ja, das wäre lustig, aber ja.
Es wäre interessant. Es wäre wirklich interessant, mal zu sehen, wie
er das so sieht.
Ohne weibliche Unterstützung, wie ein Mann einen Film über eine Frau machen würde.
Ja, das
müsste man jetzt nochmal gucken.
Schon ein paar Mal passiert.
Um Gottes Willen, aber so ohne
ja.
Script-Unterstützung wäre noch mal ganz interessant, wie nah das denn. Obwohl zum Beispiel Sex in the City ist wohl auch sehr viel von Männern geschrieben worden.
Oder was nun mal üblich ist bei so erfolgreichen Sachen. Dass
ja, aber auch natürlich auch gerne sehr
klischeebildlich. Die sich das immer gegenseitig in die Hand drücken.
Ja.
Genau, gut. Martin Scorsese ist auch in New York aufgewachsen und gut, er war jetzt kein Mafia-Mensch, aber er ist natürlich so ein Americano-Italiano und ist in so dieser Familienwelt aufgewachsen. Und alles, was da so vorkommt in seinen Filmen, das spiegelt er oder holt er sich aus seinen Erfahrungen und so ein paar Ideen wieder. Also zum Beispiel die Szene, wie er in The Goodfellas ins Restaurant geht und diese wunderschönen One-Shot hat, das ist alles so ein bisschen aus Zuhause und Küche und Kochen und alles so italienisch. Okay. Also er holt natürlich sehr viel aus Erfahrung raus, wie er es gerne hätte und wie er sich das natürlich vorstellt.
Wie sich die Welten anfühlen, da ist er natürlich näher drin als andere.
Richtig. Wer spielt denn mit? Also in Irishman haben wir drei große Schauspieler, die ich gerne nennen möchte. Und zwar einmal Robert De Niro, der den Hauptdarsteller Frank Sheeran spielt. Den du
gerade schon erwähnt hast, genau.
Und De Niro letztens bei The Joker zu sehen. Als Talkshow-Moderator. Andere Rollen, die ich auch noch sehr gut fand, wo er mitgespielt hat, Silver Linings Playbook.
Neben Jennifer Lawrence und
Bradley Cooper.
Bradley Cooper. Auch sie hat ihren Oscar, glaube ich, gewonnen.
Sie hat für Silver Linings Playbook gewonnen. Ja. Mhm. Und apropos Bradley Cooper, Limitless hat er zum Beispiel die Hauptrolle gespielt und Robert De Niro war da auch dabei.
War er eigentlich an der Serienproduktion mit beteiligt?
Ja, beide.
Ich glaube, ich erinnere mich.
Ja. Dunkel,
ne?
Mhm. Genau, waren beide beteiligt.
Mit Tarantino hat er auch schon gearbeitet.
Richtig, in Jackie Brown war er schon zu sehen und natürlich hat er auch für Scorsese schon Filme gemacht, und zwar Goodfellas und Raging Bull.
Das ist doch auch so eine beliebte Schauspieler-Director-Kombination, oder?
Ja, Scorsese, De Niro und Joe Pesci. Alle drei, sage ich mal, hier habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Mhm. Genau, das ist der 7. Film, wo De Niro und Pesci und Scorsese zusammen mitspielen.
Zusammenarbeiten.
Ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht alle nennen, aber die sind auf jeden Fall schon öfter
aufeinander
gesessen. Ja.
Okay. Die alteingesessenen Herren Hollywoods.
Genau, dann gehen wir auch gleich zu Joe Pesci, den ich gerade genannt habe. Und zwar geht er jetzt mit diesem Film quasi aus seiner Rente oder wie nennt man das, Retirement, aus seinem Ruhestand, kommt er wieder.
Mhm. Ich habe das gerade gar nicht vor Augen.
Und spielt Russell Bufalino. Joe Pesci, den kennst du aus Kevin Allein zu Hause, einer der feuchten Banditen.
Ja, aber das ist ja auch, gehört ja auch zu den Filmen, die ich
nicht, was?
Nicht, also doch gesehen habe ich, aber
okay, ohne wir müssen dieses Format jetzt hier abbrechen.
Ohne große Begeisterung. Fang du nicht auch so an. Ohne große Begeisterung gesehen habe. Aber ich habe dafür Charlies Engel geliebt.
Ist auch okay.
Nee, okay, mein Filmfokus war einfach ganz anders. Wir haben früher ganz viel romantische Komödie und sowas geguckt. Also
dann wirst du Joe Pesci nicht gesehen haben, weil er ist dafür nicht bekannt.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Also erste Filme wie auch wieder Goodfellas, Once Upon a Time in America, Raging Bull war auch dabei und Casino. Alles Scorsese-Filme in diesem Fall. Also er hat noch ein paar andere Filme gemacht, aber ich fand, alle seine Nennenswerten sind tatsächlich unter Martin Scorsese entstanden.
Mhm, okay.
Joe Pesci ist eigentlich so ein, für Kevin Allein zu Hause eigentlich so ein lustiger Typ, aber alle anderen seine Filme halt nicht.
Okay, ja, ich habe jetzt hier gerade mir noch mal kurz ein Bild zu
diesem Gesicht angeguckt.
Ja, aber das ist wirklich so einer, der für mich irgendwie immer so
so ein kleiner
Italiener. Aber der ist halt wirklich auch schon.
Der ist alt.
43 ist er geboren.
Der ist sehr alt und er ist eigentlich auch im Ruhestand und laut.
Ach so, Lethal Weapon und sowas hat er auch.
Ja, aber da ist irgendwie eher eine Nebenrolle.
Okay. Sorry.
Wollte er gar nicht bei diesem Film mitspielen und er wurde 50 Mal gefragt, ob er jetzt bei dem Film mitspielt und hat immer Nein gesagt, bis er dann irgendwann doch Ja gesagt hat, weil, hey, es ist Scorsese.
Okay, na gut.
Naja, und der dritte in dem Bunde ist Al Pacino.
Tada!
Das ist auch die erste Zusammenarbeit mit Scorsese. Und Al Pacino spielt den Jimmy Hoffa. Und den kennt man vielleicht aus Den Paten oder Scarface, sehr berühmt. Da ist dieses wunderschöne Poster von Tony Montana mit seiner schönen Knarre. Auch ein guter Film, Insomnia. Da spielt er neben Robin Williams.
Mhm. Da geht es wahrscheinlich um Schlaflosigkeit.
Korrekt, das ist so gut herausgezogen.
Habe ich, guck mal, wie clever. Ich bin nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht.
Er spielt ja auch in Ocean's 13 mit.
Und nochmal einer von den letzten Filmen, Once Upon a Time in Hollywood. Da spielt er den ein bisschen
einer von sonderbaren den Produzenten, ne?
Produzenten, genau, dieser sehr egozentrische, der sich ja selbst als den Teufel auch irgendwie bezeichnet, der aber auch wirklich nur so ganz am Rande einmal erscheint und so ein bisschen die Abgründe der Hollywood-Menschen genau. symbolisieren soll.
Genau, ich dachte mir, das ist auch einer, wo du ihn das letzte Mal wahrscheinlich gesehen hast.
Ja. Und wie gesagt, jetzt am Samstag halt im Paten, wo er natürlich noch deutlich jünger war.
Das ist auch einer seiner, deutlich ich glaube, sein vierter jünger. Oder fünfter Film. Also der ist ja noch ganz, ganz jung und frisch im Business.
Ja, ja. Man, da sind ja einige namhafte Gesichter mit bei und sie sind alle einfach so Babyfaces noch. Ja. Ganz süß.
Apropos Babyfaces. The Irishman oder dieser Film an sich, der spielt sehr viel mit Alter. Also es gibt sehr viele Szenen, die von den drei Schauspielern, die ich gerade genannt habe, wo sie halt sehr jung aussehen und auch sehr alt aussehen. Also das ist sehr viel mit digitalem Aging passiert. Quasi ähnliche Technologie wie bei dem kuriosen Fall des Benjamin Buttons, wo Brad Pitt
ja war das alles digital oder war das
Make-up? Alles digital, kein Make-up. Und sie meinten auch hier, irgendwann in der Zukunft wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so großen Bedarf für Make-up geben.
Oh.
Weil dieses digitale Aging funktioniert scheinbar sehr gut. Und hier auch noch, glaube ich, ein Fun-Fact, weil der Film wurde schon so gedreht, wie er ihn halt auf 1980 drehen würde. Also keiner hat irgendwie Greenscreen oder irgendwelche Punkte auf im Gesicht. Das wurde alles mit so einem fetten Ding auf der Kamera gemacht. Und,
der das quasi gemappt hat und digitalisiert hat.
Richtig, und dann hast du es direkt auf dem Bildschirm gesehen, wie jung die dann aussahen.
Ach so, also es war schon quasi direkt im Drehen umgerendert.
Ja, die haben ein paar Testshots gemacht, um dann das Funding dann zu bekommen und gesagt, wie es gemacht werden soll. Und ich muss sagen, wenn sie jung aussehen, ja, man sieht auf jeden Fall, so sahen sie vor 40 Jahren wirklich auch jung aus. Aber ich finde, es wirkt noch nicht so mega natürlich. Wobei, wenn sie super alt aussehen, also noch älter als sie eigentlich sind, das dachte ich, ist Make-up, aber tatsächlich ist es auch digital. Und das fand ich, sah schon eher so aus. Mag auch daran liegen, dass diese ganzen Gentlemans alle so schon um die 70 sind. Ja. Und ich finde, wenn die sich bewegen physisch, bewegen die sich halt wie ein 70-Jähriger und nicht wie ein 30- oder 40-Jähriger.
Ja, ist da das Problem, dass man es halt ein bisschen sieht. Und
da ist der Disconnect. Ja, ich finde, da ist dann der Disconnect. Wenn er halt irgendwie auf dem Tisch aufstehen soll, dann steht er halt nicht super dynamisch auf, wie er irgendwie als 30-Jähriger aufstehen würde, sondern schon ein bisschen, da gibt es auch noch einen netten Fun-Fact später. Aber ich finde, da hast du dann den Disconnect, dass du das Gesicht siehst und du denkst halt,
der Körper passt nicht so
irgendwas ganz, ist da.
Wird dann auch der ganze Körper verändert oder ist das eher so nur Gesicht?
Hauptsächlich Gesicht, beim Körper weiß ich nicht genau, was da groß ist. Also ich glaube, da verändert sich nicht viel, weil da auch viel durch die Klamotte, weil es ist ja also schon ein bisschen also weit geschnittene Anzüge
okay,
und
so. Okay, es ist jetzt nicht so, dass man sagen wird, okay, die sind plötzlich schlanker oder keine Ahnung, was ja auch oft
ein vielleicht so ein bisschen am Bäuchlein, dass man sieht, wenn sie ein bisschen älter sind, dass da, aber da wird jetzt auch nicht groß Fokus drauf liegen, weil tatsächlich viele Kamerafahrten Gesichthöhe sind und der Rest ist dann eher weitwinkliger. Genau, das ist so, dass der technische Fakt Setting von diesem Film, der auch länger gedauert hat. Und
wie lange haben Sie produziert? Also hast du das rausgefunden?
Ja, es ist Martin Scorseses längster Dreh. Oh. Und zwar 106 Tage fürs Filmen alleine.
Als Vergleich zum Beispiel The Lighthouse, den wir jetzt letzte Woche hatten, der hat, glaube ich, 32 Tage oder so gebraucht.
Genau.
Knapp über einen Monat.
Ja, und der hatte.
Sind aber nur zwei Leute, von daher ist das natürlich überschaubar.
Ja, wobei dieser Film ist natürlich auch zwei Stunden länger.
Ja, natürlich. Aber nur um so, wie kurz und lang ein Film gedreht werden kann. Ja, was dahinter noch passiert, ist ja nochmal eine andere Sache.
Richtig, genau. 106 Tage hat das Ganze gedauert und das Ganze wurde 2017 angefangen und 2018 war der Dreh zu Ende irgendwann. Also das ging da irgendwie rüber. Und dann hast du ein bisschen mehr als ein Jahr für Post-Production, also ganzen digitalen Kram.
Obwohl das ist dann tatsächlich wie du es gerade gesagt hast, die Alterungsteil war vorher quasi mit dem Drehen schon abgearbeitet? Oder
Ich glaube, das war einfach so ein Schnellschuss oder wie man das nennt, dieses
Also ein Pre-Render quasi.
Ja, Pre-Render, das ist halt noch nicht final natürlich, aber dann siehst du ungefähr, wie es wird.
Okay, also keine finale.
Das hat dann immer noch ein bisschen was gedauert. Aber,
um das auch wahrscheinlich auch hochauflösend.
Ja, weil der ganze Kram wurde auch in 35 mm gefilmt, also für die das interessiert.
Ich wollte gerade fragen, ob das digital gemacht worden ist oder wieder auf
komplett klassisch. Auf Film, man sieht das auch. Also ich finde, dass zum Ende hin gab es so eine schöne Szene, wo dann das ganze Ding sehr hell war. Und da siehst du halt diese Körnung von so einem Film.
Ja, das habe ich zum Beispiel
Bei der Pate siehst du das natürlich
sowieso
auch
stark. Aber ich habe, wir gucken ja zu Hause gerade auch immer noch relativ viel Bond-Filme. Und Zum Beispiel der erste mit Danny Craig, Casino Royale, wurde auch noch auf Rolle gedreht, also richtig auf Film.
Ja.
Und du siehst es einfach. Es ist, wenn man ein bisschen darauf achtet, ist es ganz interessant, weil das Bild natürlich im Digitalen viel klarer, viel sauberer ist. Es ist natürlich an den nachfolgenden Filmen, die sind haben anderen Charme. Aber es ist natürlich trotzdem, also ohne Wertung. Ich finde, wenn der Film das hergibt, und ich finde für einen Bond, wo es halt mittlerweile auch viel um Action und solche Sachen geht, finde ich es eigentlich auch völlig gerechtfertigt zu sagen, man nimmt digitales Medium dafür, weil es auch sehr schnell ist und sehr rasant ist und diese ganzen Sachen. Und du einfach, das passt mittlerweile auch ganz gut zum Thema.
Ja.
Während ich es halt auch schön finde, deshalb finde ich für so ein Format natürlich auch schön, wenn du sagst, und bei The Lighthouse war es ja auch so, dass du wenn du einen Film machst über so eine Zeit, dass du auch mit den Medien der Zeit quasi arbeitest.
Mhm.
Und von daher finde ich das eigentlich immer nur berechtigt, wenn man das auch
Ja, so und ich glaube auch, Scorsese ist einer von den Directors, die noch hart am Film hängen, also so wie ein Tarantino oder wie ein Christopher Nolan, die sind alle so,
aber
das ist das, wie man Filme macht und nicht anders.
Aber deshalb finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, deshalb wirkt das immer so ein bisschen engstirnig, wenn sie halt sagen, alles andere ist kein Kino, weil sie gehen halt also das irgendwo nicht mit der Zeit.
Das mag
also
dann wahrscheinlich auch ein Faktor mit sein, dass halt alle Avengers oder hier Marvel-Filme dann wahrscheinlich digital gedreht sind und mit sehr vielen CGI-Effekten, weil hier war auch ihm wichtig, dass da alles mit Realsets, also die sind auch sehr, sehr, sehr gut, die ganzen Sets, die da gezeigt werden.
Mm.
Und kein Greenscreen oder sehr wenig Greenscreen, wenn überhaupt.
Mm.
Also es ist dann schon noch so ein anderes Handwerk, was der auch hier betreibt. Ne?
Ja, natürlich.
Und wahrscheinlich ist das auch noch so eins der Faktoren, dass du sagst, hey, die stehen nicht alle vor einer grünen Wand und spielen ein bisschen und der Rest wird alles hintergemacht.
Ja, aber das, also ich finde es dann trotzdem, ich finde es dann sehr ignorant, irgendwie zu sagen. Wenn du selber es halt nicht auf diesem Weg, dich also bewusst entschieden hast, gegen diesen Weg was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren, mit neuen Leuten zu arbeiten, ist das, wirkt es zumindestens, finde ich, also dann darf man sich nicht wundern, wenn es so ein bisschen als stehen geblieben angesehen werden kann. Die Argumentation völlig fein, aber da gibt es noch so ein paar Faktoren, die da mit reinklingen, wo du sagst, naja, ob das jetzt so valide ist, die Meinung dazu zu äußern.
Wobei Scorsese ist ja auch schon so ein kleiner aufgeweckter Typ und der hat ja auch mit Wolf of Wall Street schon sehr viel CGI auch mal ausprobiert, weil da wird viel Effekt gemacht. Aber ja, er ist seine Sichtweise alte Schule.
Aber das finde ich auch
irgendwie mit Ende 80, Ende 70, glaube ich, mittlerweile. Also den wirst du das jetzt auch nicht mehr nicht beibringen.
Dann wird es auch in Ordnung.
Ja. Gut, dann gehen wir jetzt in die heiße Phase.
In die Überzeugungsphase.
Ja, in die Überzeugungsphase.
Ich bin jetzt sehr gespannt.
Ich habe den ja auch in zwei Teilen geschaut, weil ich als ich Freitag angefangen habe, war ich super müde und dann habe ich nach einer Stunde, nach ungefähr 90 Minuten auf Pause gedrückt, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich pennen, weil geht nicht mehr.
Mhm.
Einmal so grob, weil 3,5 Stunden ist schon ein großes Element für einen Film, ne? Also das ist ein sehr, sehr langer Film. Und ich finde, warum der so lang wirkt, ist, also wirklich diese Anfangszeit, die erste Stunde, Welt aufbauen und diese ganzen Connections hin und her kriegen, da sind so viele Charaktere, die miteinander irgendwas haben und da muss man da irgendwas mal checken, okay, wer ist wer, was ist wo, wie.
Ist das wichtig für die Geschichte?
Ja, schon, weil es ist ja, also es basierend ja auf dieses Buch, was es da schon gibt und auf diese reelle Geschichte. Also wichtig sind natürlich die drei Charaktere, die Hauptdarsteller und dann so ein bisschen die Verbindung mit allen anderen und mit der Welt zusammenzukriegen, ist schon interessant, weil dann wird es halt auch spannend zum, also ich finde gerade die letzten 2 Stunden sind super cool und da geht es halt schnell drunter und drüber und ich saß wirklich am Ende an der Kante vom Sitz, weil es ist dann immer, wenn es darum geht, wenn jemand das Auto anmacht, weil es gab so, wie immer bei Scorsese, ganz viele Montagen, wo dann plötzlich ganz viele Autos explodieren.
Mhm.
Und dann gab es so eine Szene, wo die eine Frau von einem ins Auto steigt, weil sie gerade gefeuert wurde und weil die alle irgendwie miteinander verbunden sind und das natürlich auch Gründe hatte, warum sie gefeuert wurde.
Mhm.
Und sie sitzt im Auto und überlegt kurz, ob ich den Schlüssel jetzt drehen soll oder nicht, weil jetzt wirklich die Angst hoch ist, weil natürlich sie auch schon davon mitbekommen hat, dass andere Leute von so Autobomben erwischt werden.
Das sind beim Partner ja auch. Also es wiederholt sich.
Ja, eben, deswegen, das wiederholt sich. Denn ist auch so irgendwie scheinbar gang und gäbe und manchmal ist es auch nur eine Art, um jemanden zu sagen, pass mal lieber auf, weil dann explodiert das Auto, wenn sie gerade dahin gehen und nicht, wenn sie da drin sitzt. Und Scorsese hat das, glaube ich, in all seinen Filmen fast. Hatte so eine Explosion, Autoszene, Casino fällt mir nur ganz schnell ein.
Er hat es auch mit den Autos.
Goodfellas.
Ja.
Ja, von daher finde ich so diese ganzen Montagen, er hat auch immer sehr schöne Song-Auswahlen für solche Montagen. Montagen. Und von daher...
Was ist denn das für eine Musik, die da genutzt wird? Ist das sehr klassisch oder ist das auch so die so, naja, aus der Zeit entsprechende Jazz-Swing-Klassik?
Ja, es geht aus der Zeit hervor.
Also eher so Song-Auswahl, kein Score. Also ein Score haben sie wahrscheinlich auch, aber... Also Score,
ja, es gibt,
musikalische ja, doch, Untermalung.
Doch, es gibt genau einen Score, so wie du sagst, und dann natürlich ein paar schöne Songs, die zwischendrin mitspielen.
Mhm, okay.
Die das Ganze nochmal schön anders ins Licht bringt.
Okay.
Das mag ich immer ganz gerne. Genau, das ist auch immer ganz schön, weil ich finde, Scorsese ist gerade da so der Meister drin. Das war schon geil bei Wolf of Wall Street mit dem Kanye West Song, Black Skinhead, bei einer Szene, und hier hat er auch ganz, na, natürlich jetzt nicht solche Songs, aber
das ist
auch
zum
schöne,
Beispiel
schöne Auswahl.
Auch was sich mit den Marvel-Filmen wieder sehr eignet. Wir haben jetzt auch am Wochenende Sonntag war Marvel-Tag bei ProSieben, glaube ich, und da haben wir dann Thor nochmal gesehen.
Den ersten, zweiten oder dritten?
Den Ragnarok.
Ah, der gute.
Der dritte.
Ja, der ist super.
Genau, ohne Natalie Portman. Und da Thor jetzt ja so ein bisschen rangezogen wird an die Guardians of the Galaxy, gab es dann halt diese schöne Szene, wo er ja quasi dann mit seiner Schwester kämpft und diese Brücke da ist und er die Macht seines Hammers quasi nicht mehr im Hammer tragen muss, sondern dass er sie quasi selber kanalisieren kann und quasi wie so ein Erwachen dann auf dieses Schlachtfeld runter und dieses biblische
und der
Bild
Song
dann,
dazu von
und dann
AC/DC,
genau,
ne?
Und dann halt diese Songauswahl, die halt voll so Richtung Guardians of the Galaxy geht, wo du denkst so, also die haben natürlich coole Songauswahlen auch, aber in dem Fall war es halt wirklich so, sie haben diesen Charakter irgendwie so ausgebaut, dass er dann doch wirklich voll in diese Richtung mittlerweile rübergeht und deshalb irgendwann dann so ein bisschen verheiratet wird mit den Guardians. Und das finde ich halt dann, das macht halt dann aber auch sehr viel Spaß. Und deshalb finde ich es eigentlich, dass da sind diese Arten von Filmen wieder sehr verwandt. Eine charmante Kombination von Bild und popkulturellem Song dazu.
Genau, das hat aber auch, glaube ich, erst mit Thor 3 angefangen.
Ja, genau. Vorher hatte sich das ja auch sehr ernst genommen.
Vorher war es wirklich so, wir haben einen sehr schönen Score, der aber auch nicht super alleinstehend ist. Der muss halt irgendwie mit dem Bild funktionieren.
Ja.
Aber ja, genau, das war auch so cool bei Thor 3, dass halt der ganze Charakter sich nochmal komplett verändert.
Ja, ist ja also viel lustiger, viel charmanter.
Da hat Taika Waititi, der den Film, wo er Regie geführt hat für Thor 3.
Ist der erste tatsächlich, den er dann gemacht hat für Marvel?
Für Marvel, oder? Ja.
Aha, okay.
Genau, und jetzt freue ich mich auf Jojo Rabbit, der irgendwie Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommt.
Ja.
Genau, Taika Waititi, super cooler Typ.
Ja. Zurück zum ernsten Thema.
Zurück zum
Irishman.
Okay. Zum Point at Hand hier.
Mhm. Okay, also Filmmusik relativ gemischt,
genau,
aber ganz schön gemacht.
Handwerk, finde ich, ist also...
Ja, da muss man auch, glaube ich, also wenn der jetzt einen schlechten Film gemacht hätte, dann wäre das schon skandalös.
Ich würde fast sogar sagen, das ist einer seiner besten Filme, die er je gemacht hat.
Mhm.
Da lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster. Auch wenn ich so Filme wie Goodfellas, das ist ein Klassiker, ne? Die funktionieren halt 20, 30 Jahre später, wenn halt herausgekommen ist, immer noch sehr gut. Und das ist so ein Themengebiet, also gerade diese ganze Mafia-Welt, die irgendwie so seinen Zeitgeist hatte und immer mal wieder ein Aufleben hat. Und ich finde, jetzt mit The Irishman versucht er nochmal so ein richtiges Best-of reinzukriegen, weil es ist wirklich Best-of Scorsese. Du siehst halt Elemente von Goodfellas, von Casino. Du siehst auch ein paar Elemente von seinen neueren Filmen wie Wolf of Wall Street oder auch Shutter Island, die dann so sehr charakterlastig sind und bezogen sind, was auch sehr schön ist, weil du halt echt gute Schauspieler hast. Und viele sagen es jetzt auch schon, dass es wohl einer der besten Filme mit Joe Pesci ist, also dass Joe Pesci sich da nochmal selbst übertroffen hat, obwohl er, auch wenn er schon irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 80 ist oder so, da zeigt er nochmal so richtig, was er drauf hat. Und ich fand das
in dieser Welt aber auch anders,
weil er zum Beispiel, weil das kennst du jetzt, glaube ich, nicht bei The Goodfellas, da spielt er halt so einen richtigen Charakter, der einen auf den Sack geht, weil der wirklich lauthals, er ist halt ein kleiner Mensch, aber er ist halt lauthals und wirklich so einer, der sich sein Ego aufbauen muss.
Der durchaus präsent sein will.
Genau, und hier allerdings ist er sehr ruhig und
bedrohlich
ist aber dabei, sehr bedrohlich oder? Dabei. Okay. Es gibt einen sehr schönen Dialog zwischen ihm und Robert De Niros Charakter und wo einfach De Niro den Kürzeren zieht, weil er ist halt einer der Mob-Bosse und sagt halt so musst du es jetzt machen und du weißt warum.
Okay, ein bisschen Marlon Brando so, weil der sitzt dann einfach so und sagt,
genau, und das fand ich.
Wir finden eine Lösung. So.
Ja, so das hat er halt vorher nie gemacht. Also auch sein Comedy-Faktor in Kevin allein zu Hause, da ist er auch mal so lauthalsig und spricht. Das ist halt eigentlich Joe Pesci mittlerweile, aber hier dreht er nochmal
komplett
anders und das ist schön zu sehen.
Okay. Ganz kurz für die Beziehung der Charaktere untereinander. Mhm. Wer ist da so, wie sind da ungefähr, kann man da so sagen, wie die Verhältnisse zueinander sind? Also De Niro, Pacino und Pesci?
Genau, also du hast den De Niro, den Hauptcharakter, ne? Der erzählt. Und da geht es auch relativ früh los, wo er mit seinem Truck in einer Tankstelle hängen bleibt, weil sein Truck kurz vorher so ein bisschen den Geist aufgibt. Mhm. Irgendwas im Motor und er trifft da auf den Charakter von Joe Pesci, Russell Bufalino, den einer der Höheren in dieser Mafia-Welt. Mhm. Und er kennt ihn auch schon so, weil aber man kennt sich so vom Hörensagen und er hilft ihm halt dabei und sagt, hier musst du das und das machen, nickt auch ein bisschen Hand an und ist halt so ein netter Typ, ne?
Quasi,
genau.
Ne? Mhm.
Und dadurch kommt
die Beziehung zustande.
Frank Sheeran in diese Familie mit rein und kann sich halt darstellen als wirklicher
Mafia-Mensch
Jack of all trades, weil er halt alles machen kann. Er kann halt Truck fahren, er kann jemanden erschießen, er kann aber auch das Lauf wieder aufräumen.
Ach, so ein bisschen wie hier, wo ich kurz dran denken musste, an dieser Intro-Szene, also aus dem Trailer, sitzt er ja bei so, wie so einem Vorstellungsgespräch quasi und erzählt so ein bisschen, was er alles gemacht hat.
Genau.
Ich musste ein bisschen dran denken, wie das auch in Green Book zum Beispiel ist. Weil da ist ja auch dann so, die klappern ja so ein paar Sachen ab, die er gemacht hat oder machen könnte.
Ja, genau.
Und da ist es halt auch so, dass können sie beschützen, können sie fahren, haben sie irgendwie eine kriminelle Vorvergangenheit.
Genau.
Man sieht halt so, hat er, aber sagt er nein.
Genau,
und
er
also
sagt
das,
dann so
das ist so ein bisschen, da waren auch so ein bisschen Parallelen zu dem, wie man sich dann verkauft, um in so eine Szene reinzukommen und was man im Endeffekt dann wirklich irgendwie gemacht hat. Also ihm ist es wahrscheinlich alles wahr irgendwie, aber
richtig,
da muss ich ein bisschen dran denken.
Das ist auch so ähnlich und hier hast du so schön klar die Dynamik. Du hast Joe Pesci als Chef quasi und Robert De Niro, der für alles da, der dabei ist und sie für nichts zu schade ist.
Und Al Pacino, wie ist seine Rolle?
Und genau, die treffen dann im Laufe der Story irgendwann auf den Politiker oder in dem, ja doch Politiker, aber in dem Fall Chef einer Union, im Gewerkschaft auf Deutsch. Mhm. Das ist Al Pacino, Jimmy Hoffa.
Also er Politiker. Sauberer Politiker zu dem Zeitpunkt oder schon korrupt?
Also wie sie sich kennenlernen, ist über ein Telefonat und das ist sehr schön, weil, ich denke, da ist er auf jeden Fall korrupt, weil er fragt halt Robert De Niros Charakter, weil das dann die schöne Szene ist. Ich habe gehört, du bemalst also Häuser. Und dann quasi, wie wir eben schon mal so eine Art Bewerbungsgespräch, sagt dann De Niro.
Also das ist die Szene, die man auch aus dem Trailer kennt.
Ich male Häuser, aber ich mache auch mein eigenes, was ist das, Handwerk hier, Holzarbeiten, wie auch immer.
Ja.
Also Carpentry. Und das ist so eine Art, wie so ein Bewerbungsding. Und da lernen sie sich quasi durch kennen. Und die beiden Charaktere haben auch eine ganz coole Beziehung zueinander, die sie dann aufbauen über die Jahre, weil es ist so wirklich eine Geschichte, die über Jahrzehnte geht, weil du siehst halt, am Anfang ist er halt super jung und dann am Ende sind die halt alle irgendwie Ende 80. Richtig, also das ist so die Grundstruktur, dass du die Mafia-Welt trifft, Politiker, Gewerkschaftswelt und da gibt es dann halt so ein paar Sachen, die halt so miteinander passieren.
Okay.
Ohne jetzt groß in die Spoiler-Territorien reinzugehen. Was kann ich denn noch großartig sagen zu dem Film? Also ich wollte ja mit dem Handwerk ein bisschen angeben, weil Scorsese echt schöne Kamerafahrten hat und wie schon eben gesagt, die Kulissen auch sehr cool sind und natürlich alles entsprechend.
Achso, der ja.
Ja, du weißt, was ich meine. In dem Jahr, wo es spielt, dementsprechend sieht das natürlich auch so aus.
Gott,
also Klamotte, Frisuren, vielleicht
Gott,
nicht ganz so. Aber Autos und alles, was
authentisch.
Du sagst,
es ist authentisch.
Sehr
authentisch.
Richtig, genau. Es ist sehr authentisch.
Okay.
Das ist natürlich sehr schön, weil so bricht die Welt halt nicht. Du hast halt, bist halt immer in dieser ganzen Welt drin.
Kein Flugzeug im Hintergrund irgendwo, was nicht reinpasst. Wie in Troja.
Nee, genau, sowas zum Beispiel nicht.
Oder eine Armbanduhr oder so, die da gar nicht rein kann.
Nee, nicht, dass es auffällt. Oder ein Starbucks-Becher. Wie bei Game of Thrones.
Auch sehr schön. Ja, okay.
Nee, das passt alles super, da bricht nichts die Welt. Es ist, wie ich finde, ein langsamer Film. Muss natürlich irgendwie nach dreieinhalb Stunden noch irgendwo herkommen. Ne? Das ist eine lange Geschichte, aber es ist auch ein langsamer Film. Und was ganz interessant ist, er wird erzählt aus mehreren Ebenen, also mehreren Zeitebenen. Du hast halt die Ebene, wo er sich selber oder jemandem was erzählt. Mhm. Und dann hast du noch eine andere Ebene, wo er mit Joe Pescis Charakter und jeweils beiden Frauen in einem Auto so einen Roadtrip machen irgendwo hin. Mhm. Zu einer Hochzeit geht's genau. Und da halt andauernd einen Raucherstopp machen müssen, weil die beiden Frauen wollen andauernd rauchen und die beiden Männer, hier der Joe Pesci, hier der Boss hier, mhm, in dem Auto, wo sie fahren, der will natürlich nicht, dass man in seinem Auto raucht.
Ach so.
Und das ist halt lustig, die setzt sich gerade rein, keine 5 Minuten später und wann machen wir die erste Pause? Und das geht halt so die ganze, also es ist wirklich auch lustig. Gag, genau, ja? Es ist ein Running Gag und die machen halt sehr viele Pausen und sie ist halt immer schöne Kamerafahrten, wie sie gerade da alle stehen und du siehst halt, die beiden rauchen ganz fröhlich und die anderen beiden sind so ein bisschen, naja, so angepisst nach einer Schwierpause machen und stehen da so und ja.
Wenn du rauchen musst, musst du rauchen.
Genau, wenn du es im Auto nicht machen darfst, weil das, da versucht sie auch mal kurz, ja, wenn ihr keine Pause machen, dann mache ich jetzt eine an hier. Und das
geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Nicht bei dem schönen Wagen.
Okay, ist wirklich ein schöner Wagen.
Ist wirklich ein schöner Wagen. Sie haben schöne Autos da, ja. Ja.
Natürlich.
Zum Handwerk noch eins. Al Pacino hat selber gesagt, dass der ganze Filmprozess, wie er hier dann stattgefunden hat, sich so angefühlt hat, als hätte er einen Film 1970 gemacht. Mhm. Also wirklich alte Schule. Und das merkt man dann auch scheinbar.
Ja, manchmal braucht man das, glaube ich, auch, ne, damit du die ganzen,
ja, ich glaube auch,
so transportieren kannst, ne?
Mhm. Und 3,5 Stunden, eben schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht nur Martin Scorseses längster Film, den er jemals directed hat, das ist momentan auch der längste Mainstream-Film, der seit über 20 Jahren released wurde.
Oh, wow.
Fand ich ganz interessant, dass tatsächlich so viele Filme, also sehr, sehr wenig Filme, halt über 3 Stunden
gehen. Aber auch
3,5 Stunden ist schon sehr lang, ja.
Sagt man auch knapp über 3 Stunden, ne?
Ja, ich meine, Avengers Endgame oder so war schon einer der längeren Filme, aber die haben gerade so mal vielleicht die 3-Stunden-Marke geknackt.
Ja, gut, knapp über, aber und 3,5 Stunden?
3,5 Stunden und tatsächlich war der erste Draft von dem Film, der erste Schnitt, über 4 Stunden lang.
Ja, dann,
und dann kommt nicht jetzt die Frage auf, warum machst du keine Serie draus?
Ja, weil das ist doch ein bisschen leichter zu verdauen.
Ja, aber
wenn du es eh nicht 3,5 Stunden durchgucken.
Herr Scorsese hat groß gesagt, nein, diese Story, die musst du in einem Sitz durchgucken, weil die ganzen Details, die also und die ganzen Nuancen. Also du hast schon
verkackt eigentlich.
Genau, also ich habe natürlich nicht so geguckt, wie Herr Scorsese es intended hat.
Na toll.
Nee, weil die ganzen Nuancen und die ganzen Details, du musst das alles in einem Rutsch durchgucken, weil so guckst du halt Serien nicht und dann musst du halt diese Charakterentwicklung. Er ist natürlich auch Fan von sowas, weil er macht jetzt auch mit Leonardo DiCaprio eine Buchverfolgung als Miniserie, 10 Folgen.
Ja, oh, ich freue mich so
und
sehr drauf.
Das ist halt eine andere Art von Handwerk, meinte er. Und
über H.H. Holmes. Sorry, ich muss mal reingreifen. H.H. Holmes, der Typ, der in Chicago zur Weltausstellung damals ein Hotel gebaut hat, wo er einfach nur Menschen ermordet hat.
Genau, dafür wird es eine Serie geben von Scorsese und
DiCaprio. Ah, das wird wieder super. DiCaprio. Ah, das wird super. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Sehr, sehr interessant.
Dafür macht er auch eine Serie, weil das passt irgendwie daher. Das kann er anders erzählen. Aber hier meinte er, ich finde, da kann ich gleich nochmal dazu kommen, warum das nicht ganz, finde ich, so funktioniert. Aber hier meint er natürlich, das musst du in einem Sitz durchgucken, weil dann hast du alle Dynamiken besser drin und du vergisst halt nicht, wenn da irgendwas vor 20 Minuten passiert ist, wenn du da jetzt Pause machen würdest und dann nach 2 Tagen wiederkommst, dann geht das halt. Also es ist halt nicht so gedreht.
In seinen Augen geht es
nicht. Aber was gerade rumläuft, ist ein How to Watch The Irishman ist eine Mini-TV-Show.
Und da hast du und das Internet so, nein,
genau,
wir machen unsere eigene Sendung daraus, genau. Machen unser eigenes Konzept, denn fuck you, Scorsese,
richtig.
Fuck your opinion, wir machen es uns
da irgendwie hast du halt so
allein
Zeit,
anders.
Da hast du Zeitangaben, wann man Pause machen soll, und zwar 3 Pausen sind da drin, weil es 4 Episoden dann sind. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil das ist auch mit einer Begründung gegeben, warum man Pause macht, oder bei dem einen zum Beispiel, du machst Pause, wenn er gerade das Haus verlässt, du weißt wann. Und jetzt, wo ich das gesehen habe, ja, du weißt ganz genau, wann du Pause drücken musst, wenn du die Stunde oder was der letzte Teil ist, gucken möchtest. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz charmante Art, wie man diesen Film gucken kann, weil er ist halt auf Netflix verfügbar. Es ist ja nicht so, als ob du jetzt im Kino eingesperrt bist, nicht aufs Klo gehen kannst, ohne was zu verpassen. Nein, du kannst auf Pause drücken. Und du kannst was anderes machen und dann kommst du einen Tag später wieder. Und ja, es ist nicht so, wie Scorsese es gerne sehen möchte. Und ich finde auch die letzten.
Ja, darf er aber auch nicht über Netflix produzieren.
Ja, das ist auch nochmal ein Grund, warum über Netflix. Aber ich finde dann, jeder kann halt das Ding gucken, wie er möchte. Die letzten 2 Stunden, wie gesagt, fand ich rutschen eigentlich ganz gut weg, weil das alles zusammenpasst. Aber selbst wenn man da Pause machen möchte, kann ich es auch verstehen. Warum ist es bei Netflix gelandet?
Ja.
Also es hatten mir erst andere große Produzentenhäuser gesagt, ja, möchten wir machen,
Produktionsstudios. Ja, ich meine, bei Scorsese sagt eigentlich ja keiner nein.
Das ganze Ding hat über 170 Millionen gekostet. War geplant für irgendwie 100 Millionen.
Ja, das ist natürlich aber hochgradig, ja. Na gut, weil das ist interessant, warum Netflix das macht. Weil
und das Ende ist, er meinte, dass, also auch das, warum es keine Serie ist, viele Produktionsstudios hätten das Ende, so wie er es haben wollte, nicht durchgehen lassen.
Um die offen zu lassen, dass es weiter produziert werden kann, dass noch was nachfolgen kann? Oder?
Nee. So ist nicht. Okay. So ist nicht, genau. Und okay. Ja, Netflix ist dann noch irgendwie reingesprungen und gesagt, ja, kein Problem, machen wir, kaufen wir. Und die Studios haben dann irgendwann, weil es eine längere Pre-Production-Phase gehabt und dann haben sie irgendwann das Vertrauen verloren und sagt, ah, das wird über 3 Stunden der Film. Wir wissen nicht, ob wir das vermarkten können, pipapo. Netflix meine dann, ja, kein Problem, machen wir. Scorsese aber gesagt, muss aber auch ins Kino gehen, weil das soll
natürlich
A für Oscar und so nominiert werden und B, Filme gehören ins Kino. Ne, sind wir auch große Fechter davon. Aber
ja, um Gottes Willen.
Hat sehr viel
gemischte Kritik.
Ja, bekommen, ne? Ja, also AMC, einer der großen Kinovertriebe in Amerika, hat Nein gesagt. Deswegen hatte der Irishman halt auch nur so einen Limited Run, weil Netflix diese sogenannten 90 Tage Gentleman's Agreement nicht warten möchte und gesagt hat, der kommt 30 Tage ins Kino und dann ist er 30 Tage später im Internet verfügbar.
Ja, das ging ja wirklich sehr, sehr schnell dann auch.
Richtig, also weil normalerweise hast du 90 Tage und dann darf er auf diese Video-on-Demand-Plattform sein. Und das ist aber nirgendwo natürlich niedergeschrieben.
Obwohl, kann ja, machen, wie er möchte. Bei The Report ist ja auch viel schneller.
Prime macht das auch jetzt mittlerweile.
Nach einem Monat ist das alles. Das ist ja so schnell. Auch Britney Runs a Marathon ist ja auch dann relativ kurz
nach. Hat mich auch überrascht, aber also scheinbar ist es dann mittlerweile okay, ist ins Kino gegangen. Und da hatten alle anderen Studios halt Angst, dass er in dieser kurzen Zeit nicht diese
Awareness kommt, dass die Leute ins Kino gehen überhaupt.
Ja, und auch das Geld einspielt, was er gekostet hat, weil er war schon sehr teuer.
Ja, das wird er eh nicht eingespielt haben. Im Kino machen wir uns nichts vor. Deshalb habe ich gerade gesagt, deshalb, wenn ein
nicht.
Film so teuer ist, und ich meine, Avengers war auch wahnsinnig teuer, war über 200 Millionen, glaube ich.
Ja.
Das muss am Box-Office funktionieren, sonst
genau, aber für Netflix halt ist das ja egal.
Schuldenberg.
Für Netflix ist das ja egal, weil die haben ihr Original-Content und die Irishman kannst du halt nur auf Netflix gucken.
Ja.
Und dann, wenn du da für einen Monat ein Abo abschließt und dann natürlich auch wahrscheinlich länger bleibst, dann haben die ihre paar Milliarden, die sie über das Jahr hin verteilt einspielen.
Jetzt ja, und die Nutzer bleiben egal. Halt treu, ne? Weil du genau weißt, wenn man die Chance hat, sowas zu machen, dann.
Genau, die gucken sich halt ihre Zeiten an, wie viele Leute das gesehen haben, wie zum Beispiel Anfang des Jahres mit Bird Box, dass irgendwie über 10 Millionen, 100 Millionen Haushalte das gesehen haben, in sehr kurzen Zeit. Wird wahrscheinlich jetzt
obwohl
auch mit Irishman halt jetzt kommen.
Ja, obwohl auch oft gesagt wird, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen gefakte Zahlen sind, oder so ein bisschen zurechtgedrückt sind, damit das halt nochmal Awareness
auf. Es kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, was das bedeutet, weil heißt es, ich habe den Film mal kurz angemacht und ab dann bin ich in dieser Zahl mit drin oder habe ich ihn auch wirklich geguckt? Also ich kann sein, dass ich den 2 Minuten geguckt habe, 5 Minuten und dann habe ich keinen Bock mehr.
Kann halt auch, ausgemacht. Also merkst du ja relativ schnell
das
bei einem Film,
halt
ob er
nicht,
gut ist,
ne?
Oder nicht.
Ja.
So, jetzt sag mir nochmal, oder wolltest du gerade noch was hinzufügen, was ist der überzeugendste Grund, was macht für dich diesen Film so interessant, dass ich ihn gucken soll. Trotz vieler männlicher Egos, trotz Abneigung gegen Mafia-Filme, trotz der ganzen anderen Scorsese-Filme von. Also trotz der Tatsache, dass er wieder etwas gemacht hat, was man von ihm erwartet. Und was wäre jetzt, würdest du jemandem erzählen, der diesen Film.
Also gerade für dich.
Für mich.
Für dich. Finde ich, da du ja viele von seinen ganzen Mafia-Filmen nicht gesehen hast.
Das ist der einzige, den ich vielleicht gucken sollte, damit ich die anderen nicht gucken muss.
Richtig, das möchte ich jetzt sagen. Und das ist nämlich sein Best-of, einerseits von Schauspielern, die er da reinbekommen hat, andererseits von Techniken, die er einfach mal durch die ganzen Jahre Filmmacherei mittlerweile
gelernt hat.
Und ich finde, wenn du keinen Bock hast, dir irgendwie 5 Scorsese-Filme anzugucken, weil die alle irgendwie 3 Stunden dauern.
Mhm.
Also ich muss sagen, ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal Casino gesehen und da saß ich dann auch so ein bisschen und dachte, ja, es ist ein guter Film. Handwerklich sowieso alles und schauspielerisch, aber der zieht sich halt sehr in die Länge, weil der langsam läuft und es nicht so wie heute ist. wenn du diese ganzen Erfahrungen nicht machen möchtest, du willst nicht in der nächste Zeit, dann kann ich sagen, guck einfach mal The Irishman.
Gib dir mal den Film.
Okay. Und was vielleicht auch interessant ist, diese wirklich digitale Aging-Sache, also kannst du auch mal ein Bild von machen, wie du das findest, wenn, weil es wird, glaube ich, jetzt immer öfter kommen, dass man mit Zeit spielt und weniger Make-up hat, aber dafür diese digitale Effekte reinhaut. Kannst du mal schauen, wie das hier passiert ist und sehen, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt, weil ich glaube, das kommt jetzt immer öfter, dass man sagt, hey, wir machen jetzt nicht nur eine Story, was irgendwie 2 Tage geht und dann haben wir Schauspieler. Nein, wir hauen wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte hin und her raus, können Leute jung machen, können Leute alt machen. Und können damit spielen, wie Robert De Niro für Taxi Driver zum Beispiel ausgesehen hat vor 30 Jahren. Oder 40 Jahren.
Habe ich auch erst vor kurzem erst das erste Mal gesehen.
Mit einem Schauspieler, der jetzt mittlerweile 70 ist oder so. Also ich glaube, alleine dafür ist es schon interessant, das zu sehen. Und wie gesagt, ich finde, das ist so ein Scorsese Best-of. Da brauchst du dir keine DVD-Boxset kaufen und all seinen Filmen, sondern guckst einfach den einen Film. Guckst diesen einen Film und da werden wahrscheinlich auch viele sagen, nein, bloß nicht, ihr musst auf jeden Fall den oder den gucken, wenn du nur einen Scorsese-Film gucken möchtest.
Zu dem Thema.
Aber ich finde, The Irishman ist da super, weil ich glaube, der trifft dich ein bisschen besser, weil der hat auch eine Handlung von einem echten
Das würde ich wahrscheinlich eh nochmal nachlesen.
Was du dann gerne wahrscheinlich anschließend lesen möchtest und sehen möchtest, okay, was ist da jetzt wahr und was ist dazu geschrieben. Weil da hast du so ein bisschen dein Research-Herz, was aufleben
wird. Ja. Okay, gut. Also angucken werde ich ihn mir wahrscheinlich so oder so.
Ja, und ich glaube, ich würde dir auch empfehlen, das in dieser Miniserien-Format zu gucken.
Ja, obwohl, dann bin ich auch so, wenn man sich dann die Zeit nimmt. Ja, ich glaube, Matti würde den nämlich auch gerne gucken und dann denke ich mir so, dann kann man den auch einmal durchgucken. Aber es ist halt schon echt lang. Boah, ich bin so schnell abgelenkt, das ist halt das Problem. Das finde ich dann wieder ein bisschen schade.
Dann verpasst man leider was, das habe ich auch selber gemerkt, weil ich habe den ja angefangen und dann habe ich irgendwas anderes gemacht und dann war ich müde. Und ich wollte ihn aber so schön gerne in einem Zug durchgucken, weil das doch schon interessanter ist, was da alles passiert. Aber ja, dann bist du abgelenkt.
Das ist halt genau das, weshalb wir auch immer hier gerne die Lanze fürs Kino brechen wollen. Weil
da geht das halt, da kannst du nicht das Handy anmachen.
Du bist im Kino einfach viel fokussiert auf diese Sachen. Das ist auch wirklich traurig und ich versuche auch immer mich dann auch zu konzentrieren, wenn ich zu Hause, gerade wenn jemand Filme mal wieder guckt, ne? Also so Thor oder diese Marvel-Sachen, die kennst du zwar alle schon, aber ich habe jetzt neulich auch Guardians of the Galaxy 2, lief halt auch an diesem Abend.
Ja.
Und ich habe gemerkt, als ich das letzte Mal geguckt habe, habe ich die Hälfte irgendwie nicht so richtig mitbekommen oder ich habe es schon wieder komplett vergessen oder ich war so auch eigentlich erschreckend und ich habe den, glaube ich, nicht im Kino geguckt, sondern auch zu Hause und war dann auch so, oh wow. Offensichtlich
das ist passiert
bleibt ja doch dann einiges, weil man halt immer mal aufs Handy guckt oder dann doch irgendwas anderes macht, dann fällt halt einiges hinten runter. Und deshalb haben wir ja aber auch mittlerweile relativ interessante Kinoerfahrungen gemacht, weil wir Sachen geguckt haben, wo du zu Hause normalerweise nach 10 Minuten wahrscheinlich ausgeschaltet hättest.
Ja, oder wenigstens irgendwie auf Instagram oder Twitter dann kurz ausgeblendet hättest und dann hättest du irgendwas verpasst und dann hättest du den Film nicht so zu schätzen
gewusst. Deshalb also gehen wir ja auch immer noch gerne auch mal so ins Kino, weil du dich ganz anders einlässt auf den Film und du einfach nicht abgelenkt wirst. Und ich sitze ja auch regelmäßig und wische mir ein Tränchen weg, so, weil es einfach, du lässt dich meistens ganz anders ein auf den Film oder auf die Geschichte, die er erzählen will, als wenn du dir bewusst vorher überlegst, welchen Film du im Kino gucken möchtest. Also sowohl fürs Kino als auch für eine Sneak Preview, wo man halt auch mal Pech haben kann, wo du wirklich einen Rotzfilm haben kannst.
Ja, aber wir natürlich alles schon.
Wir haben ja nun das Glück, dass wir auch wirklich keine deutschen Filme dazwischen haben können. Also nichts, doch schon mal was gegen das deutsche Kino. Ich bin da kein großer Freund von, aber zumindest die Filme, die in solchen Sneak Previews im Cinemax zum Beispiel gezeigt werden, bin ich kein großer Freund von. Dementsprechend eigentlich schön, wenn wir mal so kleine Filme sehen, wo man sich drauf einlassen kann. Aber natürlich dann auch trotzdem interessant, dass jetzt so ein großer Film wie The Irishman auf einem Streaming-Format zu sehen ist. Und deshalb also, glaube ich, ein bisschen Herzschmerz ist für Scorsese dabei, weil er bestimmt auch weiß, dass Leute anders sich verhalten, wenn sie zu Hause einen Film gucken, als wenn sie ihn im Kino gucken. Aber wenn für ihn dann in dem Fall aber auch ein bisschen überheblich zu sagen, für mich ist es wichtiger, die Story so zu machen, wie ich sie gerne machen möchte.
Natürlich kann er in dem Fall, also jeder macht das, wie er möchte und klar, er hat seine Ideen und seine Gründe, aber im Endeffekt muss das auch anders funktionieren.
Er ist der Filmschaffende, wenn er das am besten, also ich meine, es ist immer noch sein Film, sein Name steht drauf, ne? Dementsprechend. Naja, gut. Aber ich werde ihn hoffentlich demnächst mal dann schauen und dann kann ich vielleicht nochmal meine Meinung dazu wiedergeben.
Kurzes Update.
Ja. Und wenn alle anderen den auch gesehen haben, könnt ihr uns auch gerne nochmal eine Meinung dazu äußern. Vielleicht kommt da nochmal was ganz anderes bei rum. Vielleicht sagt irgendjemand, das war ja super kacke. Oder
ja,
guck bloß nicht den, guck alle anderen Scorsese-Mafia-Filme.
Auf jeden Fall.
Wo ich dann sag so, bitte nicht, ich trage das nicht nochmal so lange. Naja, gut, okay.
Ah. Dann, sind schon sehr gute Filme dabei, die Scorsese gemacht hat. Ne?
Ja,
also es fehlen mir auch noch ein paar aus seiner Best-of-Szene, aber ich finde, The Irishman
mit dabei,
geht auf jeden Fall mit dabei und kommt bei mir auch auf die Top 20 des Jahres.
Ja. Vielleicht findet ihr ja noch ein Kino, wo man sehen kann. Wahrscheinlich sind die jetzt aber komplett raus, ne?
Ja, der hatte einen Limited Release irgendwann,
also durch, ne?
Nur Anfang November in Berlin, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob der wirklich im Kino war bei uns.
Amerika wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja, in London habe ich viele Plakate gesehen.
Der wird dann ja nicht übersetzt wahrscheinlich fürs Kino.
Bei uns?
Ja.
Doch, also ich habe, klar, also jeder
ja,
Film auf Netflix
dann,
ist dann auch auf Deutsch verfügbar.
Ja, aber ob die dann eine Variante quasi fürs Kino machen, das war die Überlegung.
Ach so, der kürzer ist oder so?
Nö, ob sie sagen, der wird nochmal quasi dann...
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Film, so wie er jetzt auf Netflix ist, so wäre er dann auch im Kino gelaufen oder ist im Kino gelaufen.
Ja.
Hier habe ich aber nicht so viel davon mitbekommen, muss ich sagen, dass der, also weil auch viele von diesen großen Vertriebsstudios den nicht zeigen wollten, weil für die 30 Tage lohnt sich das einfach nicht,
ja,
weil das
na gut.
ist viel zu teuer. Naja.
Gut, wir sind auf eure Meinung gespannt.
Ja,
wir
hören Feedback.
Hören uns nächste Woche, geht mal wieder ins Kino. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, bye.
Bye.